Wir haben uns diesem Thema Prophetentum genähert von drei Seiten, und zwar einmal die Person des Propheten. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Und wir haben dazu die entsprechenden biblischen Gestalten mal in Augenschein genommen. Hier stehen sie. 18 Leute, von denen jeweils die Rede ist, dass sie Männer Gottes sind. Das heißt, das Wichtigste bei diesem Thema Prophetentum, von dem manche, die ohne Gott groß werden, eigentlich nur die Kehrseite kennen, nämlich die Wahrsagerei, die Zeichendeuterei, Horoskope und solche Geschichten. Das ist heutzutage viel mehr Leuten bekannt als das, was eigentlich gedacht ist von Gott her, dass nämlich Menschen entweder hören oder sehen, was Gott tun will. Und so wie man heute im Fernsehen ganze Kanäle hat, wo man sich mit Wahrsagerei oder Handlinien lesen oder Tarotkarten legen beschäftigt, so war es zur Zeit der Bibel normal, und so sollte es auch heute für die Gläubigen normal sein, dass, wenn man über irgendeine Situation im Leben nicht Bescheid weiß, man Gott sucht. Und das kann so sein, dass man ihn persönlich fragt, oder das kann so sein, dass man Menschen aufsucht, die in besonderer Weise diese Gabe haben, Dinge Gottes zu hören oder zu sehen. Die meisten von uns haben zumindest ansatzweise solche Erfahrungen schon gemacht. Jedes Jahr ist zweimal die Gelegenheit, durch den einigermaßen gut bekannten Missionar Franz Schade, der auch nächste Woche wieder hier sein wird, Berührung damit zu machen, mit Menschen, die von Gott her Erkenntnis kriegen. Es ist für mich immer wieder erstaunlich gewesen, wie dieser Mann in mein Leben hineinreden konnte, mit der Sicht Gottes. Ich erinnere mich noch gut, dass er vor 5 Jahren mich mal angerufen hat, mitten in einem Gottesdienst, wo zu der Zeit gerade so sehr lauter Lobpreis war, also eine Band, die da gespielt hat. Und in den 20 Minuten, während der 20 Minuten rief er mich an, aus Litauen oder Estland, irgendwo aus dem Baltikum, und hat gesagt: Frank, was ist bei dir los? Und ich hatte gerade vorneweg eine schwierige berufliche Situation erlebt, nur 2 Tage vorneweg. Und er hat mir, bevor ich ihn anrufen konnte, von Gott her in Wort gesagt, was ich tun soll. Und ich bin froh, dass ich nicht zu solchen Hilfsmitteln greifen muss, die nichts taugen, nämlich mich an Leute wenden, die ihre Informationen aus einer anderen Quelle kriegen. Manches Mal ist das auch fromm getarnt, bis hin zu Wundern der Heilung, die ja auch normal sind, die zu dem ganz normalen Dienst der Gemeinde Gottes gehören, rennt man ja heute lieber zur anderen Seite, zu Besprechern, zum Böten, zu Leuten, die damit aus einer finsteren Quelle betraut sind. Mit den entsprechenden bösen Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Ich sage das heute so: wer jemals in seinem Leben damit Kontakt hatte, sei es bewusst oder sei es unbewusst schon in seiner Kindheit, muss umkehren zu Gott und muss sich davon abwenden und muss das widerrufen, was an Einfluss auf sein Leben gekommen ist. Und in Jesus Christus ist Rettung aus solchen Verstrickungen. Wir erleben das oft, dass bei Suchtproblemen solche Verstrickungen, sogenannte okkulte Verstrickungen, verborgene Verstrickungen in der Geschichte des Menschen eine Rolle spielen. Wenn wir also jetzt zu dem Eigentlichen kommen, dann gucken wir durch die ganze Bibel. Das war also angefangen von dem ersten Mann Gottes, von dem gesagt worden ist, dass er weissagte. Das war Henoch, über Abraham, Mose, ihr jeweiliges, sag ich mal, das hauptsächliche hervorstechende Charaktermerkmal, was uns die Schrift sagt, so kommen wir dann hier zu der Art und Weise, wie diese Männer Gottes prophetische Dinge wahrgenommen haben. Das Erste, was dazu wichtig ist, ist eine genaue Kenntnis der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes. Also wenn Menschen selber sich danach ausstrecken, von Gott gebraucht zu werden, dann kommen sie nicht darum herum, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Sonst ist in ihnen der Grundstein zum falschen Prophetentum gelegt. Und eine ganze Menge an Sektentum, womit sich heute die Christenheit rumzuplagen hat, basiert eben auf dem falschen Prophetentum. Die Bibel selber sagt uns dazu, vielleicht ist das auch nochmal ein Nachgang zu dem Gespräch, was wir heute hatten, dass kein Wort der Schrift sich selber auslegt, sondern immer in Bezug auf andere. Also immer erst in der Zusammenschau des ganzen biblischen Befundes eine geistliche Erkenntnis zu finden ist. Und deswegen sind aus dem Zusammenhang gerissene Verse ganz gefährliche Sachen, die dem falschen Prophetentum Vorschub leisten, wenn eben nicht das ausgewogen ist im Blick auf die ganze Schrift. Die zweite Voraussetzung prophetischer Wahrnehmung ist, dass ein Mensch getrieben wird vom Heiligen Geist. Ich frage mal Erika, was verstehst du darunter? Ja. Gar nichts? Also, was verstehst du unter diesem Getriebensein vom Heiligen Geist? Bitte? Es wird ja in der Bibel mehrfach davon berichtet. Der erste, an den ich mich erinnere, ist Simson. Es heißt, und der Geist Gottes fing ihn an zu treiben zwischen Eschkaul und, also in der Gegend, wo er mal aufgewachsen ist. Dann haben wir diesen Ausspruch im ersten Petrusbrief über das Wort der Weissagung, dass heilige Männer Gottes getrieben vom Heiligen Geist redeten. Oder diese berühmte und bekannte Stelle im Römerbrief Kapitel 8, dass diejenigen Gottes Kinder sind, die der Geist Gottes treibt. Wenn man sich darunter nichts vorstellen kann, was das heißt, dass der Geist Gottes einen treibt, dann hat man aber wahrscheinlich eine Ahnung, was es bedeutet, von anderen Sachen getrieben zu sein. Den einen treibt der Ehrgeiz, den anderen treibt die Geldgier, den dritten treibt die Angst vor irgendwelchen Krankheiten um, den nächsten treibt es von seiner Frau weg in die Arme von jemand anderes. Der Nächste wird getrieben in die nächste Kneipe, um sich den Kopf wieder vollzuschütten. Vielleicht versteht man dann, was es heißt, getrieben zu sein. Wenn man mal an diese Situationen im eigenen Leben denkt, wo man sich kaum dagegen wehren konnte. Andere treibt es dazu zum Lügen, andere treibt es zum Stehlen. Die hätten es gar nicht nötig und trotzdem überall, wo was liegt, müssen sie es einsacken. Auch wenn sie genau wissen, es gehört ihnen nicht. Noch andere treibt es, hinter den anderen her zu quatschen und hier ein Gerücht und dort ein Gerücht zu streuen. Und wenn man denn denjenigen fragt, sag mal, weißt du eigentlich, was du von Unsinn erzählst? Naja, habe ich ja eigentlich gar nicht gewollt. Und doch hört das nicht auf. Menschen, die getrieben sind. Die Bibel redet von Frauen, die von mancherlei Lüsten getrieben hin und her in den Häusern gehen. Manche haben so ein frommes Getriebensein. Hier jemand auf den Keks gehen, dort jemanden belabern. Und es geht nicht Leben von diesen Leuten aus, sondern Zerrüttung. Und wenn man alles diese sieht, diese Formen von Getriebenheit, und sagt das Gegenteil von allem dem, dann weiß man ungefähr, was es heißt, getrieben zu sein vom Heiligen Geist. Getrieben vom Heiligen Geist hat drei Kennzeichen. Brauche ich mal mein wandelndes Bibellexikon. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft. Ein Geist der Kraft. Also, der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist einen Mensch treibt, hat dieser Mensch Kraft. Das ist also das Gegenteil von einem, der hierhin und dorthin jagt und der abgehetzt ist und nie richtig zur Ruhe kommt. Der Geist des Herrn ist ein Geist der Kraft. Eben auch der Kraft, um Bösen zu widerstehen. Eben auch der Kraft, um da festzustehen, wo seine Kumpels und Nachbarn und Arbeitskollegen sagen, boah, das hält ja sowieso kein Mensch durch. Machen wir mal mit. Mach doch mal mit. Der Geist der Kraft gibt dem zum Beispiel Standfestigkeit, der sich entschieden hat, ohne Suchtmittel zu leben und der das dann auch durchhalten kann. Dann ist das Getriebensein vom Heiligen Geist ein Geist der Liebe. Das meint nicht so eine Art von Liebe, wie man sie vielleicht im Bordell sucht. Rumzuschmusen oder verliebt zu sein. Ein Geist der Liebe ist gekennzeichnet zuerst durch Geduld. Paulus schreibt, wer liebt, hat Geduld. Der kann das aushalten, wenn Leute Unsinn machen, gibt die nicht schnell auf, trägt sie, gibt ihnen eine Chance, hofft das Beste für sie. Wenn man alleine mal bedenkt, wie viele von uns diesen Geist der Liebe in ihrer Erziehung vermisst haben, wo die Eltern immer gleich das Schlimmste angenommen haben, wo man überzeugt war, selbst wenn sich ein Kind angestrengt hat, das taugt sowieso nicht. Kann ja nur Blödsinn gemacht haben. Und wenn man weiß, wenn man sich erinnert, wie sehr man unter solchen Situationen leidet, dann weiß man, wie wichtig es ist, dass ein Geist der Liebe Menschen treibt. Und drittens, es ist der Geist der Besonnenheit oder des nüchternen Denkens. Das fehlt häufig. Ja? Ja. Da könnte man auch sagen, der Ordnung. Also das ist damit gemeint, dass Dinge überschaubar sind. Dass man sie einordnen kann. Der Heilige Geist ist nicht sprunghaft und sagt heute, machst du das? Und morgen machst du das Gegenteil. Und was du übermorgen machen musst, das ist nochmal was anderes. Sondern das hat was Verlässliches. Getrieben sein vom Heiligen Geist bedeutet eben gerade nicht, irgendwelche ekstatischen Dinge zu machen, wo alle rundherum sagen, was für ein Blödsinn ist denn das wieder. Das kann zwar einen Menschen sehr tief ergreifen, wir hatten ja schon so eine Geschichten von den Propheten, dass die mit einem Mal Dinge sehen in der Kraft des Geistes und weil sie etwas sehen, was andere nicht wahrnehmen, sind sie entsetzt. Oder von Daniel heißt es, ich sah und der mir begegnete, war so furchtbar, dass ich auf mein Angesicht niederfiel und war wie tot. Oder andere hören eine Stimme, Paulus zum Beispiel, wird von Jesus angeredet. Und die anderen sagen, na, es wird gedonnert haben. Die hören auch das, was Lautes ist, aber die hören die Stimme nicht. Aber für denjenigen, den das betrifft, ist es ganz klar. Und das ist gemeint mit dem Geist der Besonnenheit. Dass das nichts Abartiges ist. Oder eben gerade nicht das, was man heute überall verbreitet, wie im Horrorfilm. Da ist irgendein Geist, vor dem man sich dann fürchten muss, weil es so unberechenbar ist. Sondern es ist ein Gegenüber und für diejenigen, die gläubig an Jesus Christus geworden sind, ein was Innewohnendes. Denn es heißt nicht nur, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, sondern auch, dass der Geist Gottes in dem Tempel unseres Körpers wohnt. Und das ist normal. Normales Christenleben ist dadurch gekennzeichnet, dass der sich Christ nennt oder Christ genannt wird, den Geist Gottes in sich wohnen hat. Wenn das nicht ist, wenn das nicht stattfindet, wenn in einem Menschen nicht dieses Zeugnis ist, dass er ein Kind Gottes ist, das ist nämlich das Amt des Heiligen Geistes, auch das ist die Aufgabe, die er hat, einem Menschen zu bezeugen, dass er ein Kind Gottes ist. Ich sage das hier mal ganz praktisch unter uns. Wenn wir nicht wissen, ganz tief in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind, dass der heilige, lebendige, unsichtbare Gott unser Vater ist, dann können wir durchaus uns Christen nennen, vielleicht auch in der Kirche noch sein, aber der Geist Gottes als Angel des neuen Lebens wohnt nicht in uns. Und andersherum, der einfachste und schwächste und geringste Gläubige hat Anteil am Heiligen Geist, wenn er in seinem Herzen weiß, dass Jesus Christus sein Retter und sein Herr ist und Gott sein Vater. Und sein Vater, das bedeutet notwendigerweise, dass ich vor Gott keine Furcht mehr haben brauche, weil meine Sünden vergeben sind und weil ich überführt bin von der Liebe Gottes, die mir in Christus Jesus gehört. Das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Dreh- und Angelpunkt für unser Leben. Ist das nicht klar, fehlt uns das Wichtigste in unserem Leben. Egal, ob wir aus frommen oder ungläubigen Elternhaus kommen, egal, ob wir alt oder jung sind, egal, ob wir noch trinken oder nicht mehr, das Wichtigste ist, dass Jesus Christus unser Herr ist und sein Geist in uns wohnt. Und das wiederum befähigt uns oder soll uns befähigen, in der Gemeinde Gottes, also unter den anderen Gläubigen, einen prophetischen Lebensstil zu pflegen. Und wir hatten das gesehen, dass die Bibel, also da speziell das Alte Testament, drei unterschiedliche Arten prophetischer Wahrnehmung unterscheidet. Das ist einmal der Seher. Das meint Leute, die von Gott eine bestimmte Einsicht kriegen, und zwar in Form eines Eindrucks, einer Intuition, die auf eine geheimnisvolle Weise weitersehen als die Leute um sie herum. Wer sowas hat, der wundert sich immer, wenn andere das nicht haben, weil man hält das dann für normal, für allgemeingut. Ich habe mich sehr jung, nachdem ich ein oder zwei Jahre mit Jesus Christus bewusst gegangen bin und ihm mein Leben in die Hand gegeben hatte, habe ich mich ausgestreckt, nach dieser Art zu leben. Und freue mich, habe mich dann sehr gefreut, als ich gemerkt habe, das geschieht. Gott gibt bestimmte Einsicht in Zusammenhänge. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Und das geschieht zum Beispiel in der Art, wie ich hier rede. Gestern hat jemand gesagt, ich habe gedacht, du meinst mich. Ich wusste aber gar nichts von dessen Lebenssituation. Ich habe das angesprochen, was den anderen betrifft, ohne dass ich selber das mit meinem Verstand wissen könnte. Aber Gott gibt mir Einsicht in solche Dinge und dann benenne ich das und dann hat der andere die Wahl, darauf zu reagieren. Oder auch das wieder wegzupacken und sagen, hoffentlich ist der Abend schnell vorbei, geht mich nichts an, will ich nichts mehr zu tun haben. Dann laufe ich weiter in der Finsternis. Das ist dann so, als sage ich, Taschenlampen brauche ich nicht. Ich warte, bis wieder Straßenlampen kommen und dann stürzt man quer durch den Wald und nirgends sind Straßenlampen und irgendwann liegt man mit der Nase im Dreck. Denn die Bibel sagt, ich zitiere den Vers nochmal, das prophetische Wort ist uns gegeben als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Ich brauche diese Lampe nicht immer. Ich brauche morgen früh nicht mehr mit einer Taschenlampe draußen rumzurennen. Das ist alles hell. Und es gibt Zeiten in unserem Leben, das ist alles klar. Da brauche ich nicht so einen Eindruck von Gott, da brauche ich kein Wort. Wenn alles gelingt, wenn alles geradlinig ist, dann muss ich, und dann kann ich sage nochmal andersrum, dann muss ich meinen Verstand gebrauchen, um zu wissen, wie es weitergeht. Aber häufig gibt es solche Wegstrecken, da weiß ich das eben nicht. Da ist es, als tappe ich durchs Düstere. Da habe ich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und gerade wenn jemand aus einer Sucht aussteigt, ist das so eine Zeit. Da muss man sich neu orientieren und man weiß nicht, wie das lang geht. Und da will Gott uns zu Hilfe kommen, indem er sein Wort sendet in unsere spezielle Situation hinein. Und da muss man sich natürlich dort aufhalten, wo dieses Wort auch gepredigt wird. Deswegen wünschte ich, dass der ein und andere nicht bloß heute Abend mal hier reinschnuppert, sondern jeden Tag kommt, sofern es ihm möglich ist. Zu weit weg, oder? Nur, du kannst hier deine letzten Tage hier unter uns verbringen. Und wir bringen dich Sonntag wieder zurück. Diese drei Arten prophetischer Wahrnehmung gibt es. Erstens Seher, zweitens Propheten. Das sind nach dem biblischen Bericht Menschen, die von Gott eine klare Weisung gekriegt haben, zu denen Gott geredet hat. Das kann sein, dass Gott selber redet und das kann auch sein, dass er durch einen Engel redet. Wir lesen das mehrfach in der Bibel, dass Gott selbst zu Propheten redet und wir lesen es an einigen Stellen, dass der Engel Gottes zu einem Propheten redet. Bei Mose zum Beispiel. Und der Engel des Herrn redete zu ihm. Oder im Neuen Testament, berühmteste Persönlichkeit, zu der der Engel Gottes jeweils geredet hat. Berühmteste ist nicht Maria, sondern Josef. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm im Traum, nimm das Kindlein und seine Mutter und geh mit ihnen nach Ägypten. Und Jahre später heißt es, und der Engel des Herrn erschien dem Josef im Traum und sprach, kehre zurück, denn die ihm nach dem Leben getrachtet haben, sind nicht mehr. Und vorneweg hat der Engel des Herrn zu ihm gesagt, nimm diese Mutter, also als Maria schwanger war, mit Jesus und er wusste, dass es nicht von ihm ist und er wollte sie heimlich entlassen, dann redet der Engel des Herrn zu ihm über das, was in Maria gezeugt ist. Und drittens, es gibt diejenigen, die werden Schauende oder Schauer oder, das ist jetzt mein Wort, Visionäre genannt. Menschen mit Bildern oder Menschen mit Träumen. Und wer ist der berühmteste, also wer ist derjenige, der am meisten visionär war im Alten Bund? Im Neuen, das ist im Neuen Bund. Genau, der Prophet Daniel, von dem wird ein um das andere Mal gesagt, und ich schaute in Visionen. Oder ich schaute eine Vision der Nacht. Und da wird schon eins deutlich, dass das Schauen eben nicht sowas ist wie das Sehen. Ein Seher kriegt mittels, ich sag mal, wirklicher Wahrnehmung etwas, also visueller, etwas mit. Er sieht etwas mit seinen Augen oder hört es mit seinen Ohren mitten in einer normalen, ihn umgebenden Welt. Der Visionär, bei dem ist es anders, ich schaute in einer Nachtvision. Wie ist eine Nachtvision? Verrückterweise können wahrscheinlich die Drogenabhängigen am ehesten sowas nachvollziehen. Die wissen das nämlich. Die nennen das so, da lief ein Film ab. Da habe ich denen den Film geschoben. So ist der Fachausdruck, wenn jemand LSD oder sehr viel Haschisch oder sowas konsumiert hat. Da habe ich einen Film geschoben. Das heißt, er sieht etwas, sitzt irgendwo am Straßenrand und es läuft vor ihm ein Film ab. Na, das ist schon eine ganz krasses, das ist eine ganz krasse Vision, ganze krasse Vision, aber genau, das stimmt, auch im Delirium haben Menschen Visionen. Nur so furchtbare, dass man dort ganz leicht die Quelle erkennen kann, wo die herrührt. Einer meiner Mentoren hat gesagt, zeig mir doch mal denjenigen, der im Delirium, also zeige mir einen einzigen, der ein schönes Delirium hatte. Das gibt's nicht. Jedes Delirium ist ein Horrortrip, ist eine Höllenvision. Und damit weißt du eigentlich, wo der Alkohol angebunden ist. An der Hölle. Denn wenn du das bis zum Ende treibst und dann das erste Mal ein Delirium hast, dann hast du den Blick in die Hölle. Und da wollen wir raus, oder? Und da müssen wir dann hin zu Jesus Christus. Denn der hat den Teufel überwunden. Der hat der Hölle die Macht genommen. Ich möchte mal einige dieser Leute nochmal angucken. Und zwar, ich hatte heute Vormittag zwar angefangen mit den Sehern, aber ich drehe es jetzt mal um und ich fange mal hiermit an. Heute Abend gehen wir mal von dem Schauen aus und dem, was davon in der Bibel steht. Zuerst haben wir das im 2. Mosebuch 14, Vers 24. 2. Mose 14, Vers 24. Wer liest uns das? Nochmal. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, das ist also bevor es dämmerig wird, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Zwei Informationen kriegen wir daraus. Welche beiden? Zwei ganz wichtige Informationen, die uns ein einziger Vers in der Bibel zeigt. In der bisschen dunkel, da war es noch richtig dunkel, vor Anbruch der Dämmerung, schaut Gott. Das ist aber schon das Zweite. Was ist denn das Erste? Ich gehe immer streng chronologisch vor. Und wenn wir hier die erste Mal in der Bibel dieses Wort schauen haben, dieses Wort Vision, und zwar in Verbindung mit Gott, dann ist daraus zu schließen, dass dieses Visionäre eine Eigenschaft Gottes ist. Versteht ihr? Gott gibt dem Visionär Anteil an seiner eigenen Fähigkeit. Das ist also keine besondere Fähigkeit eines Menschen, sondern es ist die Fähigkeit Gottes selbst. Normalerweise kann ein Mensch im Dunkeln nicht sehen. Klar, unsere Augen sind angewiesen auf das Licht. Aber Gott kann im Dunkeln sehen. Und zwar nicht nur wie eine Katze. Eine Katze sieht auch im Dunkeln, wodurch die hat einen eingebauten Restlichtverstärker. Man kann das wunderbar also erforschen. Die Katze hat ein Auge, das ist aufgebaut wie diese Fernrohre, die bei der Jagd oder bei der Armee genutzt werden. Die verstärken das restliche Licht. Aber eine Katze im ganz Dunklen kann auch nichts sehen. wo gar kein Licht mehr ist, wenn du die in einen absolut rammeldichten Keller sperrst, wo kein Lichtstrahl reinleuchtet, sieht die Katze so wenig wie wir. Aber Gott sieht auch im Dunkeln. Warum? Weil er das Licht ist. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Das heißt, überall wo Gott ist, ist die Nacht wie der Tag. Und deswegen kann sich ein Mensch vor ihm auch nicht verstecken. Deswegen ist es einfach Blödsinn, wenn ein Mensch sagt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Oder ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich richte mein Leben ohne ihn ein. Das geht einfach nicht. Gott ist Licht und das Verborgene von uns ist vor ihm offen. Das ist ganz wichtig, weil Menschen gerne so leben und auch das so innerlich eingeredet kriegen, lass es bloß niemand wissen, dann kommst du davon. Deswegen sind nachts die Diebe und die Räuber unterwegs, weil sie hoffen, dass niemand sie sieht. Und wenn selbst ein Mensch sie nicht sieht, Gott sieht sie immer. Ihr Handeln oder unser aller Handeln ist am Tag und in der Nacht vor Gott so offen, als ob das immer ein Scheinwerfer drauf läuft. Und das ist eine erschreckende Sache, wenn man irgendwann mitkriegt, ich kann vor Gott nichts verbergen. Also mich hat es tief erschreckt. Ich habe mich jahrelang angestrengt, so zu leben, dass Gott mit mir zufrieden ist, aber mich zufrieden lässt, mich in Ruhe lässt. Ich habe mich bemüht, nicht gar zu viel Unsinn zu machen. Und ihm ein bisschen sowas rüberzuschieben, dass er mich in Frieden lässt. Ich wollte mein Leben ganz für mich alleine leben. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, das geht nicht. Auch die Nacht ist wie der helle Tag. Psalm 139 sagt das. Und wenn ich sonst wohin fliehen würde und mich am äußersten Meer verbergen würde, so wärest du doch dort und deine Hand wäre über mir. Egal, was wir tun, egal, wo wir hingehen, egal, wie wir uns fühlen, was wir gerade so für eine Stimmung haben, Gott sieht uns. Und Gott nimmt sich das heraus, in unser Dunkel hinein auch zu wirken. Und es ist eine erstaunliche Sache, wenn man das liest. Das Erste, was Gott sieht, bringt ihn in die Situation, dass er das Heer der Ägypter in Verwirrung bringt. Mensch, denkt man, Gott muss doch Dinge in Ordnung bringen. Ja, so hat man ja so die Vorstellung. Oder wer ein bisschen theologisch weitergebildet ist, der sagt, ja, der Teufel ist der große Durcheinanderbringer. Das kann Gott nicht gewesen sein. Aber hier lesen wir, dass Gott Verwirrung stiftet. Bei wem? Bei denen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ihr Lieben, wenn sollte jemand unter uns sein, der sich innerlich festgelegt hat und gesagt, für sich selber gesagt hat, mit Gott will ich nichts zu tun haben, dann muss er sich nicht wundern, wenn sein Leben durcheinander geht. Denn dann hat Gott das durcheinander gebracht. Aus einem ganz einfachen Grund, dass er nicht noch mehr Schaden bei dem Volk Gottes anrichtet. Und Gott will, dass Menschen umkehren. Er will nicht, dass Menschen umkommen, sondern dass Menschen umkehren. Und zwar ganz bis zu ihm hin. Und wenn wir heute Abend hier zusammen sind und eigentlich solche Geschichten über Prophetentum hören, dann ist dahinter trotzdem als wichtigster Aufruf, dass Gott will, dass wir unser Leben ganz in seine Hand geben. Nicht bloß, dass man sagt, naja, Weihnachten gehe ich auch mal in die Kirche und dann muss dann wieder gut sein. Sondern dass unser Abend und unser Nacht und unser Morgen und unser Tag ihm in die Hand gehört. Und dass wir mal die Ohren aufmachen statt zu, wenn die Bibel gelesen wird. Dass wir mal fragen, hat das vielleicht was mit mir zu tun? Was will er mir denn sagen? Und wenn wir so weit kommen, dann sind wir schon auf einer Spur, wo unser Leben wirklich in Ordnung kommen kann. Wenn wir aber, wie bockige Kinder, uns verhärten und sagen, damit will ich nichts zu tun haben, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn unser Leben kaputt geht und alles durcheinander gerät, anders als wir das uns eigentlich gedacht haben. Hier ist eine ganz außergewöhnliche Sache, dass die Führer des Volkes Gottes eine persönliche Begegnung mit Gott haben. Der unsichtbare Gott zeigt sich so, dass sie ihn sehen. Wisst ihr, dass das heute noch genauso möglich ist? Wie heißt es in den Seligpreisungen? Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es heißt weiterhin im ersten Johannesbrief, was wir gesehen und gehört und mit unseren eigenen Händen angefasst haben, das verkündigen wir euch. Nämlich, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, dass das Ganze kein Witz ist und keine Erfindung vom Papst oder von irgendwelchen Sachen, wie man das manchmal in der Bildzeitung liest, sondern dass Menschen diesen Jesus Christus, von dem in der Bibel die Rede ist und von dem in den Kirchen die Rede ist, wirklich gesehen haben, ihn haben reden gehört und haben ihn angefasst und haben mit ihm gegessen. Und es gibt nicht bloß ein oder zwei, wo man sagen kann, naja, die haben, das waren so ein paar Spinner, vielleicht gab es damals noch keine Psychiatrie und die hat man einfach laufen lassen. Sondern es gab hunderte Zeugen seiner Auferstehung. Ich habe das mal gelesen vor ein paar Jahren. Aus kriminalistischer Sicht, rein kriminalistischer Sicht, gibt es keinerlei Zweifel an der Auferstehung Jesu. Die Art und Weise, wie das bezeugt ist, ist für jemanden, der sich wissenschaftlich mit Wahrheitsfindung auseinandersetzt, absolut unumstößlich. Und zwar gerade, weil diese unterschiedlichen Berichte in den Evangelien sind. Man sagt, wenn das alles gleich wäre ganz, dann wüsste man, dann hätte sich einer das ausgegrübelt und alle hätten es abgeschrieben. Aber so wie es geschrieben ist, ist es genau wie im heutigen Tag, irgendwo passiert ein Unglück oder was und die Polizei sucht Zeugen und die wissen, jeder erzählt etwas anders und zwar gerade aus seiner Sicht. Aber an dem Sachverhalt selbst, an dem Unfall oder an dieser oder jener Sache, ist absolut kein Zweifel, weil es eben 30 Leute gesehen haben. Der eine sagt, ja, der hat dem die Vorfahrt genommen, der andere sagt, nee, ich kam ja von dieser Seite, habe genau gesehen, der ist richtig gefahren und der andere war zu schnell. Und dann setzt man das zusammen, dann weiß man genau, so war das. Die Juden sehen das deswegen anders, weil sie es anders sehen wollen. Und das, ihr Lieben, kann auch uns auf die Füße fallen. Ein Mensch sieht das, was er sehen will. Ich sag's noch viel schlimmer. Gerade diese Geschichte hier in 2. Mose 24 beweist, dass das, was du nennst persönliches Pfingsten, noch nicht mal vor gravierenden und lebenszerstörenden Irrtum bewahrt. Denn die Edlen schauten den Herrn und aßen vor seinem Angesicht. Es war Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels. Wer waren Nadab und Abihu? Zwei von seinen 4 Söhnen. Es gab dann noch Eleasar und Itamar. Und ausgerechnet diese beiden, Nadab und Abihu, die Gott mit eigenen Augen gesehen haben, empören sich später gegen Aaron und Mose und machen ihr eigenes Ding und Gott richtet sie und sie sterben. Das finde ich das Krasse. Das ist das eigentlich Schreckliche, dass es Menschen gibt, die Gott schauen und die das trotzdem vergeigen. Siehe Judas, der über 3 Jahre mit Jesus jeden Bissen teilt und jeden Schritt hinter ihm hergeht und jede Berufung ernst nimmt. Er war unterwegs, als die 12 ausgesandt waren und er war unterwegs, als die 70 ausgesandt waren. Und auch auf sein Wort hin sind Kranke geheilt worden und sind Dämonen ausgefahren. Und zum Schluss wendet er sich von Jesus ab und scheitert um den Preis seines Lebens. Das ist das eigentlich Schreckliche. Dass Menschen, die selbst Gott kennen, sich in ihrem Innersten so verhärten und so vermessen werden können, dass sie das wieder wegschmeißen und ihr Leben dabei verlieren. Das ist das, was mich seit Jahren auch immer wieder umtreibt, wo ich sage, Mensch, der hat doch erfahren, wie Gott in sein Leben eingegriffen hat. Der hat doch erlebt, was für Wunder Gott tun kann. Wie kann man das gering achten und wieder an den Rand schieben und so leben, als gäbe es das alles nicht? Das ist schockierend. Und die nächste Stelle im 4. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 9. Und zwar lesen wir von Vers 6 bis 9 oder von Vers 5 bis 9. Also ich finde das überaus bemerkenswert, dass zu diesem Thema dreimal, bevor wir überhaupt zur Vision im eigentlichen Sinne kommen, haben wir drei Stellen in der Bibel, die von Gott handeln. Erstens, Gott selber schaut. Gott selber schaut auf die Erde, das heißt, Gottes Augen durchlaufen die Erde, um sich, die Augen Gottes durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, die ihn fürchten. Gott guckt ständig auf alle Menschen, um zu sehen, wer seine Hilfe braucht, und zwar von denen, die ihn fürchten. Das kann uns ein ganz großer Trost sein. Und diese Stelle, die wir eben gelesen haben, ist, Gott schaut, wo Menschen sind, die sich gegen Gottes Volk festgelegt haben, um sie zu retten. Also um sein Volk zu retten, schaut er auf die Leute, die Böses vorhaben, und er bringt ihr es durcheinander. Das darf uns ein ganz großer Trost sein. Zweitens, das Wichtigste, um selber ein Visionär zu sein, ist, dass wir Gott schauen. Dass wir überhaupt eine Gottesbegegnung haben, so wie Mose und Aaron, die beiden Söhne und die 70 Ältesten. Oder anders gesagt, ich kann erst dann ein prophetisches Leben führen, wenn ich Gott kenne. Und zwar, wie Hiob sagt, von Angesicht kenne. Nicht bloß vom Hören sagen. Es ist unmöglich, prophetisch zu leben, wenn ich Gott bloß vom Hörensagen kenne. Vom Hörensagen heißt so, ja, die Oma hat mir mal in der Kindheit was erzählt und im Konfirmandenunterricht war ich ja auch. Christenlehre hatte ich auch noch ein bisschen. Naja, so ein bisschen weiß ich davon. Das reicht nicht für ein Leben mit dieser prophetischen Dimension. Ich muss Gott per... Das ist dann schon eigentlich... Die höhere Schule, das ist schon mehr als nur Grundschule. Nein, ich lerne Gott kennen, indem ich Jesus Christus in mich aufnehme. Dann kenne ich ihn. Es gibt einen Haufen Leute, die lesen die Bibel. Wer Günter Grass und die Leute lesen alle die Bibel. Die kennen aber Gott nicht. Weißt du, Gott kennen lerne ich, wenn er in mir lebt. Wenn der Geist Gottes in mir Wohnung genommen hat. Wenn mir Jesus Christus das Liebste auf der Welt geworden ist. Dann kenne ich Gott. Ansonsten kenne ich ihn nur von Hören sagen. Da haben mir meine Eltern was erzählt und die Großeltern und alle anderen kennen ihn persönlich und ich stehe daneben und denke, naja, wäre ja schön, wenn ich auch dazu was sagen könnte. Immer herein. Gott persönlich kennenlernen. Und das Dritte ist, zu diesem persönlichen Kennen gehört drittens das, was wir eben gelesen haben. Ich muss nach oben schauen können, wenn es mir schlecht geht. Nochmal. Das Dritte, also erstens muss ich wissen, dass es Gottes Wesen ist, zu schauen, und zwar auch im Dunkeln zu schauen. Zweitens, ich muss Gott selber kennen. Ich muss ihn geschaut haben als Herrn in seiner Souveränität. Und drittens, das sagt uns 4. Mose 21, ich muss ihn als Retter kennen. Ich habe mich als Kind, ist mir das aufgefallen, habe ich gedacht, wir haben diese Geschichten so von unseren Eltern vorgelesen oder erzählt gekriegt. Und ich habe als Kind immer gedacht, wie mag das den Leuten gegangen sein, dass der die nicht zum Doktor geschickt hat, sondern gesagt hat, ihr müsst auf diese Schlange aus Erz gucken. Also aus Bronze, der hat die schnell aus Bronze. Was heißt schnell? So schnell geht es auch nicht. Da waren schon ein Haufen Leute tot. Ja, die waren gebissen worden und waren schon gestorben und währenddessen betteln sie und sagen, Mose, hilf doch, da, rede mit Gott, dass das aufhört. Und er hat gebetet und Gott hat gesagt, mach eine Schlange aus Bronze, stell sie hoch oben über eine Stange und jeder, der hinguckt, wird gerettet werden. Ey, habt ihr sonst schon mal gehört, dass man vom Gucken auf irgendwas, dass einem das helfen soll? Die Leute, die trotzig waren und die gar nicht eingesehen haben, das, was falsch gelaufen war, die waren dort schon tot. Das kann man so sagen. Aber dann, um gerettet zu werden, nützt nicht die Einsicht, dass ich gesündigt habe. Wisst ihr, dass es einen Haufen Leute gibt, die wissen, dass sie falsch gehandelt haben, aber dieses Wissen nützt ihnen überhaupt nichts? Mir ist vor Jahren mal eine Frau begegnet, hatte mich der Pastor hingeschickt und hatte gesagt, Bruder Seidler, da ist eine Frau, die wohnt in der Siedlung und die dringt zu sehr, besuchen Sie die doch mal. Dann bin ich hingefahren, geklopft, die Tür war offen, hey, hey, ist hier jemand? Ja, komm mal rein. Dann bin ich durch ein ganz vermülltes Haus gegangen, ganz in der hintersten Stube war eine Frau. Was willst du? Na, ich habe gesagt, der Pastor, eine ältere Frau schon, der Pastor hat mich geschickt. Sie soll ein Problem mit Alkohol haben. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ach, Jungchen, komm mal, ich erzähle dir eine Geschichte. Geh mal aber in die Kneipe, kommst mit? Da denke ich, wenn sie mir die hier nicht erzählen will, fahren wir in die Kneipe. Sind wir da hingefahren? Willst du auch ein Bier? Nee, trink schon lange kein Bier mehr. Kann ich eins trinken? Ja, nur sage ich, wenn sie eins trinken müssen. Dann habe ich ein Wasser getrunken und sie hat sich ein Bierglas hingestellt. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt. Die kommt aus einem reichen Bauerngeschlecht von Ostpreußen. Und der Opa war dort Gutsbesitzer. Und in einem Kriegswinter, ich weiß nicht genau wann, 1942 oder wann muss es gewesen sein, als die Russen noch weit weg waren, sagt sie, da waren sie draußen gerade als Kinder und da kam eine Zigeunerin mit ihren Kindern betteln. War im Winter, hat geschneit und die Frau kam ans Tor und wollte zum Herrenhaus und da war der Opa gerade rausgekommen und hat gesagt, ich geb dem Pack nichts. Und da hat sie gesagt, Bauer, hab doch Erbarmen. Meine Kinder hungern, mein Mann ist tot. Wenn du nicht verschwindest, hetz ich die Hunde auf dich. Und dann hat die Frau ihre kleinen Kinder zusammengerafft und ist rausgegangen und hat am Tor gesagt, Bauer, für deine Hartherzigkeit sollen deine Kinder büßen und die sollen wissen, was es heißt, nichts zu essen zu haben und kein Vater. Da hat er gelacht und hat sich geärgert und hat die Tür wieder zugemacht. Sein Sohn haben die Russen erschossen. Das war der Vater von der Frau, die mir das erzählt hat. Ihn selber haben die Polen erschlagen. Und dann ist die Mutter mit den Kindern geflüchtet, wie diese Mutter mit den Kindern. Und dann hatten sie gehungert, 45, 46. Und dann haben sich die Kinder aufgerappelt. Und dann hat sie geheiratet und hat selber einen Jungen. Und dann haben sie ein Haus gebaut. Das war so ein DDR, so ein Siedlungshaus, so ein ganz, so mit einem Flachdach, Nagelbinder eigentlich. Die waren ja nicht viel, sahen ja bald mehr wie Baracken als wie Häuser aus. Und das Kellergeschoss war ein bisschen angehoben mit einer Garageneinfahrt. Wir hatten sowas selber zu Hause. Und an der Seite war eine Stützmauer, die war nicht höher als so, die ging ja wirklich nur bis dahin. Und wisst ihr, was passiert ist? Als ihr Mann diese Mauer gebaut hat, die nicht mal kopfhoch war, ist die auf ihn draufgestürzt und hat ihn erschlagen. Und dann hat diese Frau aufgegeben, das hat mich erschüttert, wie das erzählt hat, dann hat sie gesagt, Jungchen, mir kann keiner helfen. Und dann habe ich gesagt, haben Sie schon von Jesus gehört? Ja. Wissen Sie, dass der, wenn wir umkehren von unserer Schuld, dass er die Sünden austilgt und dass er das streicht und dass das ein Ende haben kann, das ist für mich sowieso zu spät. Diese Frau wusste, dass ihr Großvater gesündigt hatte. Die wusste, dass das falsch war, dass sie als reiche Leute den Armen nicht abgegeben haben. Und die wusste, nachdem ich ihr gesagt habe, dass Jesus Christus sie retten will. Und trotzdem hat sie es nicht genommen. Sie hat weiter getrunken, hat zum Schluss einen richtigen Kolben gekriegt, sieht schrecklich aus. Und dann ist sie im Pflegeheim irgendwann gestorben. Das hat mir immer leid getan. Aber was nützt uns das, wenn uns Menschen leid tun? Die Rettung hat Gott schon geschenkt. Annehmen müssen wir sie selber. Und deswegen, es heißt tatsächlich später im Neuen Testament, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, ist der Gottessohn am Kreuz erhöht worden. Und so wie die Israeliten, die von der Schlange gebissen waren, dann gerettet wurden, wenn sie bloß dahin geguckt haben, so können wir gerettet werden von dem tödlichen Biss, den wir alle mit uns rumschleppen, wenn wir auf Jesus Christus gucken. Warum die Schlange? Nein, 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 nein. Weil Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht worden ist. Als Jesus dort am Kreuz hing, da war er eben nicht mehr der Gottessohn oder noch nicht der Gottessohn, der die Herrlichkeit Gottes abstrahlt und nicht mehr der Gottessohn, der in die Welt hineingeboren wird, wo die Engel sich gefreut haben und die Menschen sich gefreut haben, sondern da war er so schändlich zugerichtet. Als Jesus am Kreuz hing, war er so schändlich zugerichtet, wie unser Leben schändlich zugerichtet wird, wenn wir ohne Gott leben. Guckt mal, wie viele Menschen schrecklich aussehen. Selbst wenn wir uns hier mal umgucken. Der ein und andere von uns sieht schrecklich aus, zerstört durch die Sünde, zerstört durch die Sucht. Und Jesus Christus ist nicht durch seine eigene Sünde, durch seine eigene Schuld so zerstört worden, sondern wegen unserer Schuld. Für mich ist eine der wunderbaren Erfahrungen, dass Menschen, die so verloren leben und zu Jesus kommen, ein vollständig neues Gesicht kriegen. Eine der schönsten Erlebnisse der letzten Monate ist das Gesicht von Arne. Hast du noch eins von diesen alten Bildern? Naja. Ja, schön. Kannst es dann auch wieder wegschmeißen. Aber eins haben wir aufgehoben. Arne hat vor, wie lange ist das her? 2 Jahre? 1,5 Jahre? Ja, also noch keine 2 Jahre. Ein Bild aus seiner Drogenzeit, was auf seinem BVG-Ausweis klebt. Ein Zombie-Gesicht. Wirklich, zum Grausen und Fürchten. Wenn man solchen Mann begegnet, würde man Angst kriegen und weglaufen müssen. Und guckt euch jetzt an, es ist ein Gesicht, was wieder Ehre und Würde und Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Das macht Jesus mit uns, ihr Lieben. Dass wir nicht verknustert und verbiestert rumrennen müssen unser Leben lang. Und sagen, es ist alles scheiße gewesen, die anderen haben es besser und mein Leben war so schlecht. Sondern dass wir sagen, ja, mein Leben war schlecht, aber Jesus Christus hat mich gerettet. Und ich freue mich drüber. Und diese Freude wird sich in unserem Gesicht niederschlagen. Wir müssen nicht immer dann rumrennen wie die Grinsbacken und so. Aber es wird was neu, ihr Lieben. Und das wird dadurch neu. Nicht, dass ich mich anstrenge und sage, so, jetzt darf ich nicht mehr so gucken, jetzt muss ich so gucken. Sondern ich muss so gucken, hin auf Jesus. Die Bibel sagt, dass wir dann verwandelt werden in sein Bild. Gucken fröhlichen Menschen an und du weißt, dass er Jesus kennt. Und nicht nur ihn kennt, sondern auch, dass er sich mit ihm beschäftigt. Es gibt viele Leute, die Jesus kennen. Na, ne, guckt mal euren Pastor an. Da kannst du bestimmt damit rechnen, dass er ihn kennt. Aber ob er Umgang mit ihm hat, das siehst du an seinem Gesicht. Ein Mensch, der mit Jesus Christus unterwegs ist, dem ist diese Freude abzuspüren. Es gibt extreme Sachen. Ich kannte mal eine Frau, die hat sich in der Autotür ganz furchtbar ihren Finger zerquetscht. Ganz schrecklich. Und ich habe das vorneweg schon 2 Mal bei anderen Frauen erlebt. muss eine Besonderheit von Frauen sein, dass sie sich die Finger in die Türen so quetschen. Die haben geschrien und hatten total ein verzerrtes Gesicht vor Schmerz. Und die Frau, die ich kannte, da war der Finger kaputt. Und die hat Jesus gelobt, laut. Das hat mich berührt. Und hinterher hat sie gesagt, ich wollte immer schon mal wissen, wie das ist, wenn man gefoltert wird. Und ob man dann noch Jesus loben kann. Aber die hat sich das nicht überlegt, denn ihr erster Schrei war nicht Aue, Aue, sondern Herr Jesus, ich preise dich. Das ist schon was. Das ist, wenn jemand gelernt hat, auf Jesus zu schauen, wenn es ihm schlecht geht. Dann wird er verwandelt in sein Bild. Und das und alleine das, ihr Lieben, ist die Voraussetzung, dass wir dann auch Visionen kriegen im Blick auf das, was Gott tun will. Ja, ein paar Gedanken noch dazu, um selber ein Mensch zu werden, der Gott in dieser Weise kennt, dass der ihm eine Schau, eine geistliche Vision anvertrauen kann, muss ich wissen, dass das Schauen eine Eigenschaft Gottes selbst ist. Es ist also was Übernatürliches. Es ist also nicht das, was ich sage, ich leite das jetzt mal ab von meinem Verstand her. Zweitens, ich muss Gott persönlich als Herrn kennen und angenommen haben, akzeptieren über meinem Leben. Und drittens, ich muss Jesus als persönlichen Retter angenommen haben. Diese drei Voraussetzungen sind da notwendig, um diese prophetische Gabe ausüben zu können. Und dann sagt die Bibel weiterhin, die Dinge, die nicht gehen. Also, das sind drei Qualifikationen, die muss man haben. Und dann kommen noch drei Dinge, die ausschließen, eine Schau von Gott zu haben. Und auch das, und das ist faszinierend, dass das wirklich der Reihe nach so in der Bibel steht. Das erste ist Richter 5, 28, 2. Samuel 6, 16 und 2. Könige 9, Vers 30 sowie Sprüche 7, Vers 6. Vier Menschen, von denen ich lese einfach mal die Verse, durchs Fenster schaute und jammerte Siseras Mutter durchs Gitter, warum zögert sein Wagen zu kommen, warum säumen die Tritte seiner Gespanne. Zweitens, es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Drittens, 2. Könige 39, und Jehu kam nach Jezreel, und als Isebe es hörte, belegte sie ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Und viertens, die hurerische Frau in Sprüche 7, denn durch das Fenster meines Hauses blickte ich, durch mein Gitter schaute ich hinaus. Vier Beispiele, interessanterweise in diesem Fall mal ausschließlich Frauen, die eine Art zu schauen haben, die von der Vision, von dieser prophetischen Dimension ausschließt. Wer genau zugehört hat, hat gemerkt, dass viermal steht, schaute zum Fenster hinaus. Und wie nennt man das? Genau. Neugier schließt von dieser Fähigkeit, auf eine göttliche Weise etwas zu sehen, aus. Wenn Gott vom Himmel herunterschaut, dann nicht aus Neugier. Normal. Wenn Gott vom Himmel auf die Erde sieht, dann nicht, weil ihm langweilig ist und er sonst nichts zu sehen hätte. Und wenn wir eine Lebenshaltung haben, wo wir gerne gucken, was andere machen, dann ist das eine Geisteshaltung, die verhindert, dass wir irgendwas von Gott gezeigt kriegen. Denn der Blick Gottes ist barmherzig und Neugier ist unbarmherzig. Neugier zieht Leute am liebsten aus. Die Neugier ist erst befriedigt, wenn einer nackig vor dem steht. Dann erst ist die Neugier am Ende. Wirklich. Jemanden anders zu entblößen, das muss nicht mit Kleidern sein. Das kann auch seine Integrität sein. Die Neugier wird so lange an dem anderen rumkritisieren, bis der wie nackig vor demjenigen steht. Und das ist nicht Gottes Art. Zweitens. Zweite Sache, die ausschließt. 1. Samuel 17, 42. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Zweite Stelle. 1. Chroniker 15, 29. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Und sie sah den König David hüpfen und tanzen und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Vorurteile sind Verachtung. Ein Mensch voller Vorurteile, und wenn es auch nur ein Vorurteil ist, kann nicht sehen, was Gott sieht. Das ist schwierig, wenn jemand hierher kommt und kennt Gott nicht. Das ist schwierig, meistens für denjenigen, nicht für die, die hier sind. Unmöglich wird's, wenn dieser Mensch Gott nicht kennt und nichts von ihm wissen will, obwohl er ihn gar nicht kennt. Wenn er nämlich Vorurteile hat. Wenn er sagt, ach, das ist doch sowieso bloß Mist. Das glauben doch bloß alte Weiber. Oder, ich habe nie was davon gehalten und meine Eltern auch schon nicht. Dann wird's unmöglich. Dann kriegt man auch nichts mit. Und ich möchte ganz herzlich die bitten, die gerade aus solchem ungläubigen Umfeld kommen, dass sie sich selber das Leben nicht damit schwer machen, dass sie ihre Vorurteile oder gar ihre Verachtung auf andere Menschen legen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand so an die Sache rangeht, dann kommt für ihn selber nichts dabei raus. Ja, die zweite Bibelstelle sage ich da gleich doppelt. 2. Samuel 6, Vers 16 und 1. Chroniker 15, 29 steht in beiden dasselbe. Das Besondere ist, dass wenn ein Mensch einen anderen verachtet, da kann der machen, was er will. Du kannst gegen das Vorurteil eines anderen Menschen nichts unternehmen. Wirklich. Wenn einer voreingenommen ist und sagt, ach, da habe ich ja früher von gehört, das ist Mist. Da kannst du dem das Beste vorsetzen und er sieht nur Mist, denn ich habe das vorhin schon mal gesagt. Wir sehen, was wir sehen wollen. So ist einfach unsere Psyche gestrickt. Dass das, was wir erwarten, unsere Wahrnehmung prägt, das ist wie ein Filter, den wir uns vorgesetzt haben. Wenn ich jetzt mit einer Sonnenbrille hier reingehen würde, dann würde ich sagen, Mensch, seht ihr alle grau aus. Und wenn ihr mich nicht überzeugt kriegt, dass ich die Sonnenbrille absetzen muss, um euch richtig zu sehen, dann würde ich steif und fest bis an das Ende meiner Tage behaupten, ihr seht grau aus, oder wenn die Brille braun ist, braun oder blau oder sowas. Und ich sehe das auch wirklich so. Ich habe sogar recht. Wirklich. Ich sehe das so. Und so wirkt ein Vorurteil. Wenn ein Mensch ein Vorurteil hat, dann sieht er die Dinge wirklich so, nur er müsste die Brille absetzen, dann würde das gehen. Diese beiden Dinge schließen den Weg, also oder dieses Offenbarwerden von Gott aus. Und es gibt noch eine dritte, die ist bald noch schlimmer. Das sind eigentlich nur schlechte Charaktereigenschaften, wobei ich nicht die Hoffnung habe, dass ein Mensch das ablegen kann. Der Philister verachtet den David, weil er selber so ein mächtiger Kerl war und der David so ein junger Knirps, dass er sagt, was, so ein Hund schicken sie mir, mit mir zu kämpfen? Dass dieser Hund eine Schleuder hatte und damit auch gut umgehen konnte, das war sein Pech. Der hat gedacht, der lässt sich auf seine Art ein. Nämlich mit einem Schwert oder mit einem Spieß oder mit einer Lanze Nahkampf zu machen. Da wäre Goliath ihm überlegen gewesen. Dem kam das gar nicht in den Sinn, dass der starke Prügel von Kerl jemanden haben könnte, der ihm gewachsen ist. Und David kommt zu ihm im Namen des Herrn. Und mit ein paar glatten Steinen und einer kleinen Schleuder. Und haut ihm das Ding an den Kopf. Und da war es dann aus mit dem großen Kerl. Der hat sich nicht mehr geändert. Außer, dass er ein bisschen kleiner geworden ist, nachdem der Kopf runter war. Da war er nicht mehr so schrecklich. Und auch die Michal hat sich nicht geändert, die den David verachtet, weil der vor Freude so rumspringt, dass es ihm den langen Rock ein bisschen, oder Mantel, wie die es damals hatten, hochzerrt. Der war unten drunter nicht nackig, sondern der hat unten drunter so ein Unterkleid gehabt, aber für einen König mochte sie nicht. Sie hat sich selber hochgesehen, sie war ja schließlich eine Königstochter und jetzt ist sie die Königsfrau und dann soll der König gefälligst anständig durch die Gegend gehen. Und wenn er sich freut, dann soll das niemand merken. Und das Problem ist nicht, dass sie mit David ein Problem an sich hat oder mit seiner Art, sondern dass sie ihn im Herzen verachtet. Das geht nochmal über das hinaus, was der Goliath so drauf hatte. Im Herzen. Dieser Kerl. Dieser Hurensohn steckt da drin. Jetzt macht er schon die anderen Frauen wieder scharf auf sich. Wir kennen das Sprichwort, was ich selber denke und du traue ich auch dem anderen zu. Und deswegen ist das so gefährlich. Und sie kam aus einer Familie, da war das üblich, andere Leute verächtlich zu machen. Die Familie von Saul war voll damit. Der Vater war psychisch krank, würde man heute sagen, oder besessen, aus biblischer Sicht. Beides, wenn man es genau betrachtet. Einerseits kam ein böser Geist auf ihn, andererseits hat er öfter einfach so durchgedreht. Unberechenbar. Und das prägt die Kinder. Und Kinder, die so aufgewachsen sind, sind gefährdet. Macht einen Unterschied, ob jemand in einer liebevollen Umgebung aufwächst oder ob jemand in so einer zerrütteten Umgebung aufwächst. Und ihr Lieben, wenn vielleicht nur die Mutter oder nur der Vater auf dem normalen Weg ist, und die Kinder haben so viel Terror durchgemacht in ihrer Kindheit, hört nicht auf für sie zu beten, dass sie nicht auch in solche Verächtlichkeit reinrutschen. Zu ihrem eigenen Schaden. Die dritte Sache, aus den Klageliedern, das ist nach dem Propheten Jeremia und vor Hesekiel, dort heißt es im Kapitel 2, Vers 40, deine Propheten schauten dir Trug und Tünchen und sie deckten deine Schuld nicht auf, um dein Geschick zu wenden, sondern sie schauten dir Aussprüche zu Lüge und Verführung. Und das ist ein Problem, was wir heutzutage haben. Das ist leider durch alle Kirchenlager weit verbreitet. Such heute die Männer Gottes, die noch den Finger in die Wunde legen und sagen, Junge oder junge Frau, hier musst du dein Leben ändern, sonst gehst du da dran kaputt. In jeder Predigtschule wird vermittelt, dass man das vermeidet. Und wie nett man doch mit den Leuten umgehen muss, dass die auch ja kommen. Und wenn sie gekommen sind und man hat ordentlich Halligalli gemacht, dass man sie auch ja nicht verschreckt. Und das ist Lüge und Verführung. Das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, hat keine Berechtigung in der Welt, wenn die Leute, denen es gepredigt wird, alles in Ordnung sind. Denn Jesus hat gesagt, dass die Gesunden den Arzt nicht brauchen. Also bitteschön, schön, geht den Leuten, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt sind, bloß nicht auf den Senkel mit der Botschaft von Jesus Christus. Bloß nicht. Für die ist das nichts. Und zwar wirklich von der Bibel her nichts. Wer gerecht ist, der soll in seiner Gerechtigkeit umkommen, sage ich. Soll doch so leben. Wenn es in Ordnung ist, was braucht der Jesus dazu? Aber wer in seinem Herzen zu treffen ist, im Blick auf seine Schuld und im Blick auf das Unglück, in dem er steckt, dem sag es, dass es mit seiner Sünde und mit seiner Trennung von Gott zusammenhängt. Ihr Lieben, wenn ihr hier unglücklich seid oder wenigstens in den letzten Wochen und Monaten oder Jahren unglücklich wart über euer Leben, das ist kein Zufall, sondern das hat damit zu tun, dass ihr Gott nicht ernst genommen habt. Das sage ich gerade den lieben Männern, die hier im Haus wohnen oder die aus der Gruppe hierher kommen. Es ist wirklich euer Leben ohne Gott. Das hat das ganze Unglück über euch gebracht. Und heute und jetzt ruft er euch zurück. Ihr sollt anfangen, mit Jesus Christus zu leben, dass es besser wird. Wirklich besser wird. Und ihr könnt es an Leuten wie Arne ablesen. So ein Zombie war er früher und guckt ihn euch jetzt an. Wirklich. Das ist nicht schön. Ich werde das auch vernichten. Eins möchte ich nur mal aufheben, weil man es gar nicht mehr glauben kann nach 2-3 Jahren. Wie fürchterlich ein Mensch ausgesehen hat. Wie zerstört in seiner Würde. Deswegen trägt man das nicht rum. Weil das kein Grund ist, sich stolz zu tun, wie kaputt man mal gewesen ist. Aber zum Zeugnis, was Gott machen kann, wie Gott wirklich Menschenleben erneuert, dafür kann man das einmal sehen. Und guckt ihm heute ins Gesicht und freut euch dran an dem fröhlichen jungen Mann. Wirklich. Wehe, wenn wir selber zu solchen Leuten werden. Und da denke ich, manches Mal sind es auch die Ehepartner oder die Eltern, gerade von Suchtkranken. Die sagen, ach Jungchen, ist nicht so schlimm. Oder die Frau sagt, bei meinem Mann ist es noch nicht so schlimm. Der hat heute mal gerade Magendrücken, deswegen kommt er nicht auf Arbeit. Nee, der hat nicht getrunken. Weißt du, Lüge und Verführung. Da lebt einer wie eine Wildsau, kommt in den Knast, und die alte Mutter sagt, mein Sohn, die macht so eine Sachen nicht. War immer ganz ordentlich. Und Sohni weiß, er kann so weitermachen. Es wird doch immer dafür gesorgt, dass sein Leben hier richtig erklärt wird. Und er kehrt nicht um und kommt da drinnen um. Es kostet uns was, ihr Lieben, wenn wir Propheten Gottes sein sollen. Es kostet uns nämlich unsere Beliebtheit. Ein Mensch, dem es schlecht geht, der hört nicht gerne, dass er das selber zu verantworten hat. Der hört gerne, weil er davon überzeugt ist, das liegt an den scheiß Politikern. Das liegt daran, dass die viel zu wenig Arbeitslosengeld bezahlen. Das liegt hier dran und dort dran. Das liegt an der blöden Frau, die immer nur mit einem rummeckert. Aber dass es an mir liegt, das will ich nicht hören. Und es ist die Aufgabe des Propheten, das klar und deutlich im Namen Gottes zu sagen. Und es müssen einem die Ohren aufspringen, dass mal diese Lüge übertünt wird. Dass man sich nicht länger was vormachen kann und sagt, naja, so schlimm ist es doch nicht. Gibt doch andere, bei denen ist es noch viel schlimmer. Sollen die erstmal aufhören? Damit muss es ein Ende haben. Wirklich. Das Schlimme in dieser letzten Stelle, in den Klageliedern, ist das erste Wort von diesem Vers. Da steht deine. Nicht deine Sünden, sondern deine Propheten. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, ihr Lieben? Nicht, dass wir wie die Wildsäue gelebt haben. Das Schlimmste ist, dass wir uns Leute gesucht haben, die uns gesagt haben, dieses Leben ist ganz in Ordnung. Das ist das Schlimmste. Ein Mensch, der wie eine Wildsau lebt und dem alle Leute rum sagen, Junge, du musst aufhören damit, du machst dich kaputt, du machst deine Familie kaputt, du kannst du nicht weitermachen. Dem geht's zwar schlecht, aber der ist nicht wirklich schlecht dran, denn der ist nahe daran, dass er umkehrt. Aber der Mensch, der so lebt und Freunde um sich schart, die sagen, ist ganz in Ordnung so. Lass die anderen, lass die blöden Männer, die alle sagen, du sollst nicht saufen, lass deine Olle. Diese Leute, die kannst du nicht bloß bedauern, die kannst du eigentlich abschreiben. Ja, man sucht sich solche Leute. Man will nur solche hören. Und wenn Gott nicht Gnade gibt und dir einen in den Weg stellt, der sagt, Junge, Schluss jetzt, machst du so weiter, kommst du da drin um. Und du hörst mal auf den, hast du keine Chance, oder? Deine Propheten. Ihr Lieben, wir brauchen nicht die Leute, die wir uns gesucht haben, sondern die Leute, die Gott uns in den Weg stellt. Die können potthässlich sein, solche Bartmänner. Ich weiß, dass ich nicht der Schönste bin beim Barte des Propheten. Das ist egal, ob dir derjenige passt oder nicht. Der Mensch, der mir die wichtigsten Dinge in meinem Leben gesagt hat, dass ich davon umkehre, den konnte ich überhaupt nicht leiden. Der hatte so eine stechenden Augen. Gedacht, das kann doch kein Christ sein. Der muss doch freundlich lächeln. Der ist immer wie so ein Bulldogge da an mich rangetreten. Und da kann ich heute nur Gott danken. Ich habe so einen Beißer gebraucht, der mir nicht so viel Platz lässt. Ich bin da immer ausgewichen und habe immer mir das wieder zurechtgeredet. Und der hat mir die Dinge um die Ohren geschlagen, dass ich immer ein ums andere Mal in die Knie gegangen bin, bis ich bereit war, das zu hören und umzukehren. Bin Gott dankbar für so eine Leute, die so unbequem sind, die man nicht hören will. Mensch, habe ich gedacht, kann er nicht mal leise reden? Der brüllt immer so. Mann, ich bin das nicht losgeworden. Hinterher hat mir das noch im Kopf gedröhnt. Dann ist es schon so, dass Gottes Geist das verstärkt. Da kann einer sogar ganz leise reden. Und dann hört man das wie durchs Megafon. Und dann dröhnt das hinein in diese Lüge. Und man weiß, stimmt. Ich habe mir immer was vorgemacht. Ihr Lieben, aufhören damit. Den Weg des Lebens suchen. Und wenn wir ihn gefunden haben, in der Gemeinschaft derer, die Jesus Christus lieb haben, ihn auch gehen. Diese Dinge. Gott akzeptieren als Herrn über Himmel und Erde. Ihn persönlich als meinen Herrn akzeptieren. Und Jesus Christus als den Weg der Rettung anzunehmen. Weg von meinen Sünden, weg aus meiner Verlorenheit, weg aus meiner Gebundenheit. Dann sind wir auf dem Weg, wo wir glückliche Leute werden können. Und das Ziel ist, dass wir selbst Leute sind, denen Gott sich offenbart, damit wir anderen die Botschaft Gottes sagen können. Dazu morgen Vormittag. Wer nicht unbedingt arbeiten muss, ist herzlich eingeladen, morgen um 10 wieder sich hier in die Gemeinschaft der Gläubigen einzufinden. Dann gehen wir mal weiter. Und dann kommen wir mal zu der Art und Weise, wie geschaut wird. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unter uns bist, dass du heute noch Menschen anredest, um rauszukommen aus ihrem kaputten Leben. Und dass das ein Anreden aus Liebe ist. Auch wenn du uns hart anpacken musst, ist es nicht, um uns zu beschämen oder weil du uns verachtest, sondern weil du uns liebst und nicht willst, dass wir kaputt gehen. Danke dir dafür. Segne uns an diesem Abend und in der vor uns liegenden Nacht und segne jeden, der heute das erste Mal von dir gehört hat oder nach langer Zeit wieder das erste Mal. Bewahre dein Wort in uns und hab Dank dafür. Amen.